Bei Serviceplan läuft vieles ein bisschen anders und ich mag das total gerne. Das merkt man auch in der aktuellen Folge diese Woche, in der ich mit Jeanette Bonnet spreche, der neuen Geschäftsführerin Kreation bei Serviceplan Berlin. Dafür floss übrigens kein Geld oder so. Ich fand Jeanette einfach wirklich, wirklich faszinierend. Und wo man das auch merkt, ist in einem Konzept, das sich durch das ganze Unternehmen zieht, namens Über-Creativity. Und ich habe mir das so erklären lassen. Über-Creativity entsteht, wenn unterschiedliche Kommunikationsdisziplinen ihre speziellen Stärken in einen Hut werfen, um eine Idee auf ein ganz neues kreatives Level zu heben. Die Magie von Über-Creativity entsteht jeden Tag in den Houses of Communication, in denen weltweit ExpertInnen auf den Gebieten Strategy und Consulting, Creative und Content, Media and Data und Platform and Technology gemeinsam zaubern. Ich könnte jetzt eine ganze Folge mit dem Thema füllen, aber ich glaube, das erklärt sich selbst am besten, wenn du einfach mal auf den Link in den Shownotes vorbeischaust oder direkt auf ohnedenhype.com/partner/serviceplan. Da findest du auch echte Cases der Serviceplan Group und du siehst Über-Creativity an Real-Life-Beispielen. Also klick dich mal rein, das geht auch sehr gut, während die Folge läuft.
Also ich hatte ja gar keine Ahnung, was eigentlich Asien bedeutet. Aber ich hatte irgendwie überhaupt null Abwehrreflex. Ich habe das wirklich, also die ganze Familie hat auf ihn gewartet und diese kleine Wohnung von seiner Schwester in Bombay, und Bombay ist scheiß teuer, damals schon scheiß teuer gewesen, war voller Menschen. Mhm. Überall war jemand gelegen und wir haben es einfach dazugelegt. Und ich habe gedacht, also ich meine, kommt man aus Europa, so,
also jetzt so richtig auf den Boden gepennt oder wie?
Und als Gast haben wir noch ein frisches Bett und dies und das und vielleicht auch noch ein eigenes Whatever. Nee, alle auf einen Haufen. Ich kannte die gar nicht.
Um ganz ehrlich zu sein, sitze ich gerade in einem Hotelzimmer und mumpfel zufrieden Blaubeeren vor mich hin. Also auch in dieser schwierigen Zeit kann man sich's schön machen und es könnte mir schlechter gehen. Aber jetzt wollte ich dir erstmal erzählen von meinem letzten Interview. Und das war nämlich mit Stefan Dietz. Und der hat bekanntlich ja ziemlich viel zu tun. Und ich hatte schon eine ganze Weile darauf gewartet, endlich die Gelegenheit zu bekommen, mich mit ihm zu unterhalten. Aber wie das so oft ist, als ich dann bei ihm war, war die Zeit auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Und wir plauderten in aller Seelenruhe in seinem Studio in München. Stefan ist ruhig und bedacht. Aber je länger wir redeten, desto stärker machte sich die Leidenschaft bemerkbar, die er für die Themen empfindet, über die wir sprachen. Wir redeten unter anderem über seinen familiären Hintergrund, denn seine Familie ist seit vielen Generationen mit Holz in Verbindung und wir trafen dann tatsächlich in seiner Werkstatt auch seine Tochter, die gerade am Experimentieren war. Er erzählte außerdem, wie er wirklich völlig zufällig in seine erste Industriedesign-Vorlesung gestolpert ist und von seiner Zeit in Indien. Und wir sprachen über Politik und Energie und nicht zuletzt ein Thema, das in Stefans Arbeit immer wieder auftaucht, die Kreislaufwirtschaft. Und keine Sorge, er erklärt mir auch, was Kreislaufwirtschaft ist. Als ich aus seinem Studio kam, war es dann schon dunkel, aber ich hätte mich wirklich noch stundenlang mit ihm unterhalten können. Und ich hoffe, das machen wir in Zukunft dann auch noch bei dem einen oder anderen Kaffee vielleicht. Falls du heute zum ersten Mal zuhörst, kann ich dir nur ins Herz legen, den Podcast jetzt gleich zu abonnieren. Auf Spotify, in Apple Podcasts oder wo auch immer du gerade zuhörst. Jede Woche ein neues Interview mit Kreativen. Und das Ganze auch noch kostenlos. Jetzt mal ganz ehrlich, wer kann da schon Nein sagen? Jetzt aber erstmal, hier ist Stefan Dietz. Aber das ist gut, ich würde sagen, wir haben jetzt einfach schon angefangen. Und wir machen auch genauso weiter. Aber ich habe übrigens, ich hab immer gedacht, du heißt Stefan Dietz und das wäre ein spanischer Name. Bis ich mit Sascha Arnold gesprochen habe und ich das erste Mal deinen Namen ausgesprochen gehört habe. Ja, es war mir ein bisschen peinlich. Ich war sehr froh, dass ich deinen Namen nicht zuerst erwähnt habe.
Ich sage eigentlich ganz oft, wenn ich im Ausland bin, dass ich Stefan Dietz heiße, weil das sonst wird er immer nur falsch geschrieben.
Doppel-E.
Ja, oder also im Englischen, auch im Italienischen. Naja.
Ja, aber in Italien hast du da, ach ja gut, du arbeitest mit italienischen Firmen zusammen.
Ja, aber auch viel mit Spanien.
Ja.
Naja, also ist ein schöner Name, ich mag den total gern. Ja, als Kind hatte ich ihn überhaupt nicht gemocht.
Nee, wurden da viel verarscht mit?
Gar nicht verarscht, weil den Leuten gar nichts eingefallen ist dazu, aber, aber das, oder nicht viel, aber die, also ich glaube, als Kind hat man immer irgendwie so in dem Augenblick, wo man so ein bisschen anders ist als die anderen, immer so ein bisschen grundsätzlich erstmal einen Grund irgendwie.
Aber als Kind hast du immer verschissen, weil die anderen Kinder finden ja, immer genau. Irgendwas.
Ja, exakt.
Also, ich meine, wie du das machst. Mein Vater
hat aber als Kind aber dafür relativ viel geprügelt. Also insofern.
Hast du?
Ah ja, voll.
Ja, ich überlege
es einfach. Das ist einfach irgendwie.
Was heißt als Kind bis in die Jugend rein oder wirklich als Kind? Kind?
Nee, das ging dann, nein, also das hat sich dann schon erledigt. Also ich glaube, es ging so bis zur 6. Klasse und dann war es vorbei. Mhm. Aber bis dahin?
Bis hier raufbeult?
Ja, aber alle irgendwie. Es waren schon nicht schlimm. Also wirklich nicht. Ich weiß nicht. Ist schon ab und zu ein bisschen was passiert, aber es war nicht wirklich. Es gab keine wirklichen Konsequenzen, aber ich glaube, es war irgendwie auch ganz gesund. Man hat sich relativ gut abreagiert. Mhm. Und ich glaube, insgesamt hatten wir eine super Schulzeit. Also ich muss mich da wirklich nicht beschweren.
Du kommst aus Freising, oder?
Ja, ja. Also es ist auch so ein Halbdorf. Also ein bisschen was anderes als München.
Da aber warst du viel in München dann, als du jung warst?
Ja, die S-Bahn fährt ja schon seit Ewigkeit. Seit ich mich erinnern kann, fährt die S-Bahn da raus.
Okay.
Und war natürlich, also das Erste war so, klar, Bibliothek und Geschäfte und irgendwann mal Klamotten, Secondhand-Läden und so, klar, relativ früh. Mhm. Der Fokus dann schon auf München gelegt. Aber ich bin ja dann mit 18 weg und kam erst wieder als ich dann bei Konstantin Assistent geworden bin.
Mhm. Aber du warst in Stuttgart zuerst, oder?
Mhm. Ich war fast 10 Jahre in Stuttgart.
Okay. Zum Studieren?
Ich habe ja erst eine Lehre gemacht, eine Schreinerlehre, ganz.
Sorry, ich falle jetzt die ganze Zeit ins Wort, oder?
Nee, gar nicht.
Du warst vierte Generation Schreinerlehre, oder wie war das? Irgendwie sowas?
Ja, also genau, also wir sind aus, genau, die Familie meines Vaters und meiner Mutter, die sind seit vielen Generationen mit Holz in Verbindung.
Ja. Das ist ja total cool.
Also mein Urgroßvater mütterlicherseits, die hatten ein Sägewerk und eine Schreinerei und eine Bauschreinerei und quasi fast eine Zimmerei. Und also die haben keine Dachstühle gemacht, aber halt Fenster, Türen und so weiter. Und väterlicherseits waren es Kunstschnitzer und danach und Möbelschreiner.
Aber es ist ja cool, dass das wirklich so sich durchzieht. Und jetzt eben haben wir deine Tochter unten in der Werkstatt.
Ja, genau. Und auf den Originalbänken eigentlich von meinem.
Echt?
Genau.
Aha.
Und auch du warst letztlich bei Saskia und da steht auch irgendwo noch eine Werkbank rum.
Okay.
Die aus der Werkstatt ist.
Aha. Mhm. Vierte Generation, das ist schon cool. Aber bist du dann der Erste, der da so Design auch rausgemacht hat? Die anderen waren Handwerker oder wie?
Ich glaube, dass jede Generation so irgendwie sich irgendwie auch auf diese Umstände eingestellt hat. Ich glaube, also wenn man das jetzt rückblickend anschaut, auch mal so eine Historie, war kein Betrieb wie der andere. Mhm. Also klar, also auch damals haben sich schon die Zeiten geändert. Also erstmal vom Krieg abgesehen, war der Bedarf ja an Möbeln, also überhaupt die Rolle, die der Schreiner gespielt hat in der ganzen Supply Chain sozusagen, am Bau, war das natürlich eine ganz andere Geschichte. Also ist ja viel weniger als Halbzeug sozusagen auf den Bau gekommen, sondern musste ja alles irgendwie speziell angefertigt werden.
Also früher war alles auf Maß einfach, meinst du?
Eigentlich schon, also diese Idee, am Bau zu industriellen Halbzeugen zurückzugreifen. Ich glaube, bis auf den Ziegel gab es da früher nicht so viel. Mhm. Der Ziegel hat ein Maß, ich weiß nicht, wie lange das in Deutschland schon standardisiert ist, aber diese 12,5 mal 18 oder irgendwas, was der hat, das ist, oder 24, bin ich ganz sicher, das ist ein Standard. Aber sonst gab dann irgendwann mal auch so Treppengeländer-Details und auch in der Art Deco-Zeit so Ornamente, die man sozusagen so vorkonfiguriert gekauft hat. Aber so wie jetzt, dass es so, dass praktisch jedes, dass Architektur so nicht so zusammengesetzt.
So ein Baukasten
halt ist natürlich eine moderne Erfindung.
Mhm. Aber ging ja wahrscheinlich auch nicht anders. Nee. Ich meine einfach, die Kosten wären ja sonst exorbitant von so einem normalen Haus.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich denke irgendwie, das ist ein interessantes Thema, irgendwie die, also der Handwerker ist eigentlich nach wie vor ein sehr effizient, das Handwerk an sich ist sehr effizient. Also wenn man sich zum Beispiel Tisch kaufen möchte, also interessiert für einen Tisch, einen, sagen wir mal, einen massiven Eichentisch, mhm, und den Preis von einem Handwerker vergleicht mit zu einem sehr guten Industrieprodukt, dann tut sich das nichts.
Weil der Materialwert schon so hoch ist von dem Eichenholz oder woran liegt
genau,
das?
Genau, also das ist ja so ein bisschen der Trick der Industrie, dass also die Industrie versucht ja quasi den Material Einkaufspreis sozusagen zu drücken, indem man es einfach sehr viel bestellt, mhm, und einfach oder über Maschinen sehr effizient bearbeitet. Aber gerade bei so Sachen, wo das Material im Vordergrund steht, also ob das jetzt eine besonders schöne Textilie ist oder ein gutes Leder oder ein Holz oder da ist der Handwerker eigentlich hat die Nase vorn. Mhm. Also nach wie vor, also da kommt die Industrie kaum dagegen an. Also der Vertrieb ist nach wie vor so teuer, dass er 80% der Kosten auffrisst.
Echt 80%?
Ja, mindestens. Und der Nachteil von einem Handwerker ist nur, dass er keine Marke hat. Mhm. Und dadurch fehlt oft einfach so das Vertrauen irgendwie in diese Persona. Also man vertraut ihm einfach nicht sein Geld an.
Ja.
Man tut sich leichter, das einer Marke zu geben, von der man schon öfter gehört hat, aber dass sie gut sei.
Meinst du wirklich, das ist es? Weil ich hätte eher gedacht, weil eigentlich Handwerker, da sagen ja alle mal, oder zumindest hat sich das ja so, mhm, so festgesetzt, das ist eigentlich, wo die wahre Qualität herkommt und so. Ja, also ich glaube, die Leute haben da schon Grundvertrauen. Ich hätte eher gedacht, dass es an der Convenience liegt, weil so, mhm, können die Leute halt klicken und sie haben es 3 Tage später da. Beim Handwerker müssen die halt irgendwie vielleicht 3 Monate warten dann auf das Bett.
Also mag jetzt beim Sofa oder beim Stuhl so sein, aber jetzt bei Einbaumöbeln sowieso die jetzt nicht so sehen. Ich denke eher, dass der Nachteil eher der ist, dass der Handwerker natürlich einfach in der Regel kein Designer ist und ist, mhm, und das Handwerk eigentlich sich sehr stark auf, ist eigentlich zu laut da unten?
Nee, ist okay. Ja? Es lebt, wir sind in deinem Studio, ja, okay. Ist schon okay.
Nee, aber wenn es...
Nee, da hört man kaum was von.
Okay. Also die Industrie und Handwerk, das sind so zwei eigentlich sehr unterschiedliche, sind fast schon gegensätzliche sozusagen Konzepte. Der Handwerker, der muss sich eigentlich sehr stark auf generische Verfahren verlassen. Also der erfindet nicht jedes Mal, mhm, das Rad neu. Es lebt über die Expertise, über seine Meisterschaft sozusagen.
Weil er halt auch Masse in Anführungszeichen herstellen
muss. Er muss verschiedene Prinzipien einfach beherrschen, mhm, um sie so zu. Also er wird wahrscheinlich 3, 4, 5, was ich, Verfahren kennen, einen Tisch herzustellen, mhm, und wird sich innerhalb dieser Prinzipien irgendwie aufhalten. Wohingegen ein Designer sich die Zeit lassen kann, zumindest vom Ansatz her oder vom Anspruch her, den Tisch neu zu erfinden oder den Stuhl neu zu erfinden.
Ja, das macht ihr hier quasi genau. Oder? Wir haben uns ja vorhin die Lampe angeschaut, genau. Mit A, oder? Wie heißt sie?
Aino,
genau. Mhm. Und da sind ja diese Klemmen und sowas. Das ist ja, müsst ihr euch komplett überlegen einfach.
Ja, in so einem Prinzip arbeiten wir. Ich meine, die Aino war jetzt noch ein Glücksgriff von vorn bis hinten. Also, weil die, das ist eine ganz besondere Zusammenarbeit mit einer besonderen Firma, die, also im Grunde genommen haben wir da alle... Also diese Firma ist ja wahnsinnig klein und ist ein kleines Team dahinter. Also ist auch nicht. Also David und Joke haben diese Firma Midgard vor ein paar Jahren erst aus einer Insolvenz rausgekauft. Mhm. Diese Arbeit ist relativ schnell gegangen. Wir waren quasi in einem guten Jahr, fast 1,5 Jahren kann man sagen, waren wir mit dem kompletten Produkt fertig. Das ist eher ein Sprint, wenn man das vergleicht mit so Projekten wie New Order oder Plus Minus für Vibia, was wir jetzt dann gerade machen, oder das Sofa-Kostüm, was wir unten auch gerade angeschaut haben, das sind 4, 5 Jahre locker drin.
Echt?
Aber was, tausende von Stunden auch. Also.
Was ist denn der größte Zeitfresser daran? Dass Sachen schief gehen, wenn man sie neu machen muss, oder dass man sich das Grundkonzept erstmal überlegen muss, oder dass man wartet auf Muster? Oder?
Nee, also die Zeit, wo wir auf Muster warten, die können wir nicht aufschreiben. Das ist leider nicht machbar.
Ja. Aber ich meine, die sind ja in den 4, 5 Jahren mit drin letzten
Endes. Die sind also, schon.
Ja. Das meine ich
halt. Nur die sind 3.000 oder 4.000 Stunden.
Aber wäre schön, oder? Wenn wir die mit abrechnen könnten.
Das wäre super. Nee, das geht... Das geht zum Teil natürlich über das, das Warten, aber das ist eigentlich der kleinere Teil. Es ist tatsächlich eher so, dass wir fast kaum ein Detail irgendwie übernehmen von einem, also es wird fast alles immer irgendwie von Grund an neu entwickelt und das liegt auch daran, dass wir also gerade jetzt in den letzten 5, 6 Jahren ganz stark auch auf das Thema Kreislaufwirtschaft hinarbeiten.
Was heißt Kreislaufwirtschaft?
Naja, also
es ist schon mal gut, das zeigt, das ist keine ganz dumme Frage, wenn du erst überlegen musst.
Nee, das ist gar nicht so schwierig eigentlich. Also ursprünglich, also so die ursprüngliche Art zu wirtschaften, also des Menschen in der Natur so zu wirtschaften, war immer in Kreisläufen gedacht. Also der Bauer, der sozusagen seine Schweine füttert und den Mist aufs Feld bringt und dann dort Pflanzen zieht, die werden dann wieder sozusagen verfüttert, aufgegessen und der Mist und die der Mist der Menschen ist sozusagen irgendwie dann wieder auf dem Feld gelandet. Das ist zum Beispiel so ein einfacher Kreislauf, ein Naturkreislauf und so war es ja auch mit vielen auch technischen Sachen, also zum Beispiel Stahl oder Bronze und so weiter ist ja früher so viel wert gewesen, das ist ja eigentlich immer wieder recycelt worden. Also man erinnert sich selbst im Zweiten Weltkrieg noch so diese Aufrufe an die Bevölkerung, doch bitte alles, was irgendwie aus Metall bestand, was man nicht unbedingt braucht, doch bitte irgendwie zum Einschmelzen zu geben. Die haben damit also tatsächlich Waffen gebaut.
Also das war ja auch, die haben ja nicht nur gefragt nach Sachen, die man nicht braucht, sie wollten ja wirklich alles
am Material, was da war. Also das ist wirklich diese Metapher quasi vom Schwert zum Pflug und umgekehrt, das hat früher funktioniert, ist auch so gemacht worden und auch Kirchenglocken sind zu Kanonen eingeschmolzen worden. Also das ist noch nicht so lange her, Säkularisation beispielsweise, da ist jede Menge eingeschmolzen worden. Und seit aber der Industrialisierung und seit diesem letzten Jahrhundert ist natürlich so eine Art Massenindustrialisierung, also da ist sowas wie eine Wegwerfgesellschaft sozusagen entstanden und das ist, was man unter linearer Wirtschaft versteht, also dass man einen Rohstoff sozusagen irgendwo abbaut, ihn zu einem Konsumgut verwandelt und das Konsumgut dann kurz benutzt und dann sofort durch ein neues ersetzt, das alte wird weggeschmissen und bis nicht allzu langer Zeit einfach schlichtweg vergraben worden oder verbrannt worden.
Ja, ich meine auch heute noch in den Großteilen der Welt.
Also auch hier übrigens, also das sind wir noch bei Weitem nicht am Ende, aber natürlich hat da seit den 80er Jahren ein Umdenken angefangen und man hat ja dann in den 80er Jahren, also es gab ja zum Beispiel das Glaspfand-System in Deutschland ist
irgendwann in den 80ern oder 90ern,
noch früher, oder? Nee, früher. Also Bierflaschen zum Beispiel gibt es noch schon viel länger. Also diese deutsche Bierflasche, das ist ein deutscher Standard.
Weil dann war es die Plastik. Irgendwas war, das habe ich mitbekommen als Kind, glaube ich, noch.
Also ja, auf jeden Fall. Da gab es dann viele Wellen. Also zum Beispiel Bierflaschen und auch die Sprudelflaschen, die Überkingerflasche, der deutsche Mineralbrunnen, das ist eine typisch deutsche Idee, dass man etwas standardisiert und dann müssen es alle benutzen. Eine Bierflasche, eine Wasserflasche.
Eine Milchflasche.
Und dadurch konnte man das natürlich wunderbar im Kreislauf halten. Es ist wieder neu aufgefüllt worden, geputzt worden und so weiter.
Ich fand es auch toll, weil du diese Abnutzungsspuren früher immer so gesehen
hast. Absolut,
diese
eine Bierflasche kannst du, glaube ich, 20 Mal befüllen. Oder so. Das ist gar kein Problem.
Und gerade diese Überkinge, diese Mineralwasserflaschen, da war es ja immer, weil die diese Noppen drauf hatten. Da konntest du so richtig sehen, wie die abgewetzt
waren. Ja, und die sind ja genauso konstruiert worden, damit man sie eben oft benutzt. Und das Problem ist nur, dass natürlich irgendwann durch die Globalisierung plötzlich gab es hier zu Lande natürlich italienisches Mineralwasser und französisches und die hatten andere Flaschen. Die hatten also einen Vorteil gegenüber den einheimischen Herstellern, weil sie sich über ihre Verpackung differenzieren konnten. Die anderen hatten ja nur das Aufkleberetikett. Und so ist es auch bei Bier so. Also seit Jahren ist eigentlich die Anzahl der sozusagen Standardflaschen rückläufig, weil jede kleine Missbrauerei eine eigene Bierflasche auf den Markt bringt. Und also das ist sozusagen der eine Trend. Wir wollten eigentlich über die Kreislaufwirtschaft reden. Was aber eigentlich der Witz wäre oder auf was es hinkommen muss wieder, ist, dass diese Materialien wieder verwendet werden. Also funktioniert beim Glas ganz gut, beim die kann man recyceln, man kann auch Bierflaschen, wenn sie mal kaputt sind, wieder einschmelzen oder Weinflaschen. Und dann, klar, wir hatten dann vor 20 Jahren den gelben Punkt eingeführt, um diesen Plastikmüll ein bisschen Herr zu werden. Da hat man jahrzehntelang den Plastikmüll nach China und Asien verschickt.
Und wir haben aber immer noch keine Plastiktonnen in München in den Häusern, was halt ein Riesenmist ist.
Ja, weil
kein Mensch trägt das Zeug zu der
Genau, also das ist halt einfach ein Skandal eigentlich. Der Punkt ist halt, man muss sich mit der Abfallwirtschaft mal genau beschäftigen. Es besteht einfach gar keine Kultur im Zurückgeben. Und das ist eigentlich ein Thema, auf das ich eigentlich raus wollte, das, was uns im Büro, im Studio seit mehreren Jahren also ganz stark beschäftigt, ist Produkte so zu konstruieren, dass man sie leicht zurückgeben kann. Also dass es eigentlich idealerweise überhaupt keinen Abfall gibt. Also die Idee Abfall, die muss eigentlich aus den Köpfen verschwinden. Und ich glaube, wir müssen unsere Konsumkultur so umbauen, dass das Einkaufen und das Zurückgeben gleichwertig betrachtet werden. Also dass wir nie als Designer nicht nur etwas entwerfen, dass der Kunde sozusagen schnell sich aus dem Regal schnappt, sondern dass wir es praktisch auch so entwerfen, dass es der Kunde am Ende des Tages auch oder am Ende des Lebenszyklus auch wieder zurückgeben kann.
Aber es ist schwierig, weil ich meine, ihr könnt zwar die Materialien so gestalten und es auch irgendwie einfach machen, aber das ganze System, die Struktur fehlt da völlig dafür, oder?
Nee, also die fehlt gar nicht so. Also es ist also da wirklich viel passiert, aber es besteht halt keine, der Kunde ist nicht informiert darüber. Also wir wissen ja, wo wir die Produkte herbekommen, aber wenn ich jetzt irgendjemand frage, wohin denn bitte mit einem Bürostuhl, dann ist es halt vielleicht der Wertstoffhof. Ist auch richtig, by the way. Aber also, dass dort natürlich auch noch ein Riesenpotenzial vorhanden ist. Also, wenn die Produkte so konstruiert sind, dass die Materialien sozusagen zusammengeschraubt oder verklebt oder wie auch immer sind, dann bleibt ja eigentlich nur der Restmüllcontainer auch auf dem Wertstoffhof. Ich meine, da gibt es zwar Leute, die dann zum Beispiel alte Fernseher dann von den Gehäusen befreien und so weiter. Die Platine wäre mittlerweile irgendwie wieder ansatzweise recycelt.
Ja, bei den Platinen, da gab es auch eine Menge Leute, die nochmal komplett auseinandergenommen haben, weil die Schwermetalle oder was auch immer
es ist, aber auch Edelmetalle drin sind. Ja, ja, also je nach Material sind, vor allem nach Materialpreis ist dieser, weil es ja ganze privatwirtschaftlich organisiert ist, hängt das also sehr stark vom Rohstoffpreis ab, inwieweit eben dann Interesse besteht, das Ding zu recyceln.
Bei Kunststoff ist es wahrscheinlich sehr gering, oder?
Ja, aber nein. Also die CO2-Steuer, die soll ja genau in die Richtung wirken, dass sie sozusagen das neue Material teurer macht, das Altmaterial günstiger. Und es gibt mittlerweile echt Firmen, die es schaffen, Plastiksorten und Farben voneinander zu trennen. Ist wirklich verrückt. Also es ist, wenn man es mal anschaut, erstaunlich. Aber das sind wir noch mal anfangen. Aber auf was ich raus wollte, ist, dass es bei uns im Studio eben eigentlich bei jedem Projekt seit Jahren darum geht, es so zu bauen, dass es Abfall vermeidet.
Komplett. Und bedeutet das einen erheblichen Mehraufwand für euch oder ist das was man eigentlich gut einbauen kann in den Prozess?
Es ist ein ganz anderes Denken. Also das hat überhaupt nichts. Also also das fängt damit an, dass eigentlich alles lösbar konstruiert werden muss. Also zum Beispiel, sagen wir mal bei der Einung, du hast vor die Lampe irgendwie, die Lampe angeschaut. Die Lampe ist so konstruiert, dass du wirklich ohne Werkzeug kannst jedes Einzelteil auseinanderstecken.
Da gibt es, glaube ich, ein Video. Ist es bei euch auf der Website oder wo ist das? Ja. Ich habe es, glaube ich, gesehen.
Und die Idee ist zum Beispiel, also stell dir vor, du kaufst so diese 5-Meter-Lampe. Ja? Also die ist auch, das heißt, der längste Stab ist 3 Meter. Das ist ein Riesenpaket, was da ankommt. Da ist also, das kriegt auch gar nicht so mit UPS irgendwie so leicht verschickt. Das ist allein schon Aufwand. So, und wenn jetzt da die ganze Lampe an diesem Stab montiert wäre und dir aus irgendeinem dummen Zufall nach einem halben Jahr die LED durchbrennt, was ja irgendwann mal passieren kann, was machst du dann mit dem Ding? Also stell dir mal vor, du bist jetzt in Rom und hast die Lampe in Hamburg gekauft. Das ist normal heute, dass man sich Produkte durch Europa schicken lässt. Also ich meine, Du hast mit Sicherheit diese 3 Meter Verpackung weggeschmissen, weil du einfach keinen Platz bei dir in der Wohnung hast. Also du
aber blöde Frage, kann ich die LED nicht einfach raus? Ich stelle mir das irgendwie so einfach vor.
Ist nee, es ist bei ganz vielen Produkten integriert. Einfach so, dass die einfach integriert ist. Da musst okay. du zumindest einen Schraubenzieher in die Hand nehmen, um es wegzukriegen. Und dann hast du den, das ist dann irgendein Spezial-Torx, keine Ahnung.
Torx sind eh meine Lieblings.
Ja, den hast du denn nicht und dann traust du das auch nicht. Aha. Und vor allem ist es so, dass bei vielen Geräten dann auch die Garantie erlischt, wenn du sie einfach selbst aufmachst. Und, also das ist ein Rattenschwanz. Also bei uns ist es so, dass man also bewusst ist so konstruiert, dass es der Kunde machen darf. Mhm. Und zwar nicht die Garantie nicht verlierst. Und das sind ganz viele kleine Dinge, die dann irgendwie in der Summe einfach zu einem völlig anderen Produkt führen. Also wir haben ja, also selbst das Vorschaltgerät, wenn es kaputt gehen sollte, steckst das aus, machst ein Foto von, sagst, sorry, das Ding ist kaputt gegangen. Das musst du nicht mehr zurückschicken. Ich bin mir sicher, du hast von Midgard einfach Neues geschickt, weil das Ding kostet ein paar Euro.
Und warum? Ich meine, du willst ja nicht ein zweites da liegen haben. Also ich meine, du willst ja auch nicht einfach ein zweites haben. Da gibt es jetzt nicht irgendwie den Betrugsverdacht oder so.
Eben, also ich denke, das ist, genau, also ich denke erstens mal nicht und zweitens ist es, also ich glaube, da geht es um eine Kundenbeziehung und es geht einfach, also ich kann mal, also ich kann jetzt nicht für Midgard sprechen, aber ich vermute mal, dass es so laufen wird und im schlimmsten Fall musst du es halt zurückschicken, aber so ein blödes Vorschaltgerät immer kannst du im Briefumschlag reinstecken. Ja? Mhm. Genauso ist das gleiche mit der LED. Die LED kannst du rausziehen und dann steckst du sie rein, wirst du einfach eine neue kriegen. Oder
anstatt ein 5-Meter-Paket wieder zum Hersteller zu schicken.
Genau, und deswegen ist es, da geht es eben nicht nur um das Recycling, weil am Ende des Tages natürlich auch so ein Ding recycelt werden muss, aber es geht schon vor allem mal darum, dass das Produkt wirklich so konstruierst, dass wenn irgendein Teil kaputt ist, dass du nicht irgendwie dass nicht das ganze Produkt erst in den Keller stellst und sagst, na, wenn ich mal Zeit habe, dann schicke ich es mal ein und dann vergisst es und dann irgendwann wird es weggeschmissen, sondern das muss einfach und mir ist natürlich völlig klar, dass man mit dieser Lampe keine Welt rettet, aber geht es ja um eine Einstellung. Es geht nicht darum, dass diese Lampe jetzt also die Welt rettet, sondern es geht darum, dass man ein Produkt so macht, wie alle Produkte sein sollten und darauf sozusagen die Einstellung sozusagen verändert wird. Einfach nur das Bewusstsein, dass sowas überhaupt machbar ist.
Und außerdem, ich meine, es geht ja hier nicht um eine Lampe, sondern ich meine,
wir haben schon einige
produziert davon. Ich meine,
ja, das wir reden tatsächlich
über eine Menge Müll dann letzten Endes.
Naja, der David ist ganz, ganz begeistert. Also David Einzeller, sie hat sich wirklich sehr gut verkauft. Also wir sind sehr glücklich.
Ich habe schon angekündigt, dass ich auch Käufer werde davon demnächst.
Nee, aber wir haben auch bewusst die Lampe, also David hat tatsächlich, ist wirklich diesen Weg gegangen und hat gesagt, okay, er investiert in das Produkt, damit sie günstig wird. Und das ist wirklich Hammer. Also ich meine, selbst die große Lampe für gerade mal 800 Euro und die kleine für 400 irgendwas, das ist,
Und um es nochmal kurz in Relation zu stellen, die große ist eben
ein
5-Meter-Monstrum letzten Endes. Ja. Trotzdem sehr filigran, aber es ist halt einfach so ein Riesending. Und ich meine, ich war auch erstaunt von dem Preis, ohne jetzt mich einschleimen zu wollen. Ich war
sehr erstaunt. Darum geht es eben auch im Industrie, also im Industriedesign, dass man eben solche Ideen dann auch, wenn man sie richtig anstellt, eben auch wirklich zu einem insgesamt also günstigen, aber auch irgendwie vernünftigen Produkt machen kann, dass es eben.
Aber das ist ja eine Einstellung dabei. Ich meine, aber du bist ja schon eher in hochwertigeren Produkten eigentlich. Also ich meine, du stellst jetzt nicht so viel für IKEA her oder so.
Ja, wir haben tatsächlich mal mit denen gearbeitet und das wieder ein, also das war eine sehr schwierige Zusammenarbeit. Wir haben also zum einen, also um es kurz zu sagen, wir haben es wieder aufgegeben.
War die Mentalität einfach zu unterschiedlich dann?
Ja, ich glaube, also IKEA hat ein unglaubliches Können darin, Produkte extrem günstig herzustellen. Das ist einfach unglaublich.
Das ist ja auch das Einzige, wofür sie jeder Lob letzten Endes. Nicht für ihre Qualität und auch nicht für ihre Originalität.
Und vor allem, dadurch, dass sie so gut im günstig machen sind, ist es eigentlich im Geschäftsmodell von IKEA eigentlich immer schon quasi vorgesehen gewesen, jetzt nicht innovativer Marktführer zu sein, sondern vor allem etwas, was man irgendwo schon mal irgendwo gespürt oder kennengelernt hat, aus irgendwas, das sozusagen dann für die breite Masse verfügbar gemacht hat. Also IKEA hat eigentlich keinen, in der Richtung keine Vorreiterrolle. Die haben zwar schon Design demokratisiert, weil sie es quasi für alle verfügbar gemacht haben und die meisten Sachen auch vernünftig gestaltet sind, aber also wir sind mit vielen Aspekten von IKEA einfach nicht zurechtgekommen, also inklusive auch der Bezahlung, also weil wir Also bei IKEA kann man sich das nicht vorstellen, dass man als Designer tausende von Stunden in ein Produkt investiert. Das ist dann noch gar nicht irgendwie.
Das. Aber war das irgendwie eine Special-Kooperation, die sie irgendwie halt auch so entsprechend pushen wollten, oder sollte die einfach nur als Designer XY bei ihnen zusätzlich mit war die da mit engagiert?
Nee, ich kann das jetzt nur aus meiner Sicht sagen, natürlich. Und es gab eine sehr, sehr enge Beziehung, würde ich mal sagen, eine sehr gute Beziehung zu dem ehemaligen Art Director, dem Markus Engmann. Und Markus hat tatsächlich sehr viele Dinge bei IKEA angestoßen, die meines Erachtens in die richtige Richtung gehen. Und aber Markus ist von einem Tag auf den anderen sozusagen bei IKEA verschwunden, und damit ist auch einfach unser, also
der Ansprechpartner war weg.
Ja, nee, wir haben ja genug andere gehabt, aber natürlich ich glaube, IKEA war dann einfach so sehr mit sich selbst beschäftigt und
Aber auf IKEA wollte ich eigentlich gar nicht mit hinaus. Ich wollte nur sagen, es gibt halt IKEA auf der einen Seite, die halt wahnsinnig gut sind darin, halt ja, Sachen einfach nur on scale zu machen. Aber weil du hast ja gesagt, das ist das, wo die Industrie so gut drin ist. Aber auf der anderen Seite hast du ja auch noch im Prinzip, und ich würde annehmen, dass ihr da eher in Konkurrenz steht, sowas wie Vitra oder so. Halt so Designklassiker und solche Geschichten. Und ich meine, die haben jetzt ja nicht unbedingt das Interesse, das möglichst günstig zu verkaufen, oder? Ich nehme an, dass die sehr gute Margen haben, oder?
Also ich kann jetzt über die Margen von Vitra nicht so viel sagen, aber ich denke mal, dass sie nicht so viel besser sind als die anderen, als bei anderen Herstellern. Also alle Hersteller haben eigentlich...
Ich meine, aber das liegt an Lizenzkosten wahrscheinlich wahnsinnig.
Nee, gut, nee, gar nicht. Oder? Also die Designer sind, also ich glaube nicht, dass die, nee.
Aber diese ganzen Designer sind sicherlich nicht. Diese ganzen Eames-Sachen und sowas, die herstellen, da haben sie doch wahrscheinlich hohe Lizenzkosten für, oder?
Ich weiß nicht genau, wie hoch die sind, aber ich vermute mal, dass sie nicht sehr viel höher sind als die der jüngeren Designer-Generation. Das sind in der Regel ein paar Prozent. Also das hat sich auch bei Vitra natürlich im Laufe der Zeit immer wieder verändert, diese Lizenzverträge, aber klassischerweise verdient man als Industriedesigner um die 3-4%. Mhm.
Vom VK oder?
Vom Nettoverkaufspreis des Herstellers an den Handel. Also das ist also quasi, also wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Produkt für 100 Euro im Laden hast, dann ist der Netto-VK an den Händler, sagen wir mal grob gesagt, um die 50 Euro. Mhm. Und davon sind halt dann 1% 50 Cent und 3% sind 1,50 Euro. Also sprich, für ein Produkt, was im Laden 100 Euro kostet, verdient der Designer zwischen 1,50 Euro, 2 Euro. Mhm. Aber leistbar. Das ist also nicht sehr viel.
Aber wenn du für die richtige Firma produzierst, ist es ja hervorragend. Weil ich meine, wenn es eben in entsprechender Stückzahl verkauft, genau, dann bist du ja happy. Genau,
ist der Witz dabei.
Ja. Und ich meine, dann ist es ja auch super, weil du machst es ja, im Prinzip, du hast ja keine Folgekosten. Das ist ja eigentlich der Traum, was jeder eigentlich haben will, oder? Du machst halt die Arbeit und dann kannst du potenziell den Rest deines Lebens weiter damit Geld verdienen.
Also das ist sozusagen wenn es ideal läuft, wäre es genau so. Aber natürlich werden ganz viele Produkte produziert, die nur kurz auf dem Markt sind oder die sie am Markt nicht erfolgreich sind, oder insgesamt sind einfach ist die Varianz der Produkte einfach unglaublich gestiegen, die die Zyklen insgesamt. Also dadurch, dass durch digitale Werkzeuge die Entwicklung so viel vereinfacht worden ist, verschnellert, wird auch mehr einfach angeboten. Also das heißt, eine Firma ersetzt sein eigenes Produkt einfach viel schneller. Guck mal Richtung Auto. Also früher waren so ein Zyklus von so einem Oberklassewagen so roundabout 10 Jahre. Manchmal sogar ein bisschen länger. Also ist eine S-Klasse ist locker 10 Jahre irgendwie aktuell gewesen.
Ist es jetzt so viel weniger?
Naja, es sind 4 Jahre oder so.
Echt? Weil ich kenne es nur von das einzige Auto, bei dem mich der Produktzyklus interessiert, ist ein VW-Bus eigentlich. Und ich meine, der T4, T5, T6, die waren alle so 10, 12 Jahre wahrscheinlich, glaube ich. Also ich meine, T6 weiß ich nicht mehr, aber T4, T5 waren recht lange.
Dadurch, dass die jetzt in so Plattformen denken, ist es ja dann irgendwie oft, also ist es auch nicht so ein komplettes Redesign von einem ganzen Auto, sondern die Plattform an sich, aber da geht man jetzt wirklich total tief speziell ins Autodesign ein, aber insgesamt aber auch für Stühle etc., dass man Werkzeuge in Asien herstellen kann und das billiger geworden ist und dass das Werkzeug heute eben nicht, also dass man es heute mit CNC-Maschinen fräsen kann, mhm, und nicht wie vor 30, 40 Jahren über quasi ein Abkopieren von einem physischen Modell. Also, mhm, das muss ich mir vorstellen. Also, also nur mal so, sich das mal vorzustellen, wie man früher eine Spritzgussform gebaut hat, indem man einfach einen Stahlblock kopiergefräst hat. Das heißt, du hast das Teil, was du haben wolltest, also als wirkliches physisches Muster von einem Modellbauer millimetergenau gebaut, dann ist, mhm, es abgefräst worden und dann hat er sozusagen auch die linke wie die rechte Seite so fräsen müssen, es musste zusammengepasst werden, ohne die Unterstützung von CAD ist das ja, also das ist ja absurd.
Ja.
Aufwendig.
Ja, es gibt einige Sachen, die etwas leichter geworden sind.
Und da sind wir natürlich heute, rucki zucki wird das einfach, du kannst die linke Seite in Asien herstellen und die rechte in Deutschland, es wird zusammenpassen, mhm, überhaupt kein Problem. Das einfach.
Aber ist das tatsächlich auch immer noch so zuverlässig? Ich meine, theoretisch sollte es natürlich so sein, aber man sagt ja dann häufig nach, dass es, wenn man irgendwie in China oder so produzieren lässt, dass es dann immer noch Probleme da manchmal gibt, ob es jetzt Quality Control ist oder also ich weiß nicht, woran es liegt.
Ich bin total vorsichtig mit solchen Vorurteilen, sozusagen. Ich verstehe zwar, wo die herkommen, es hält sich manchmal hartnäckig, aber...
Es ist auch wirklich nur ein Vorurteil. Ich habe absolut keine Erfahrung.
Nee, es ist jetzt auch kein Vorurteil von dir, glaube ich, nur insgesamt ein Vorurteil, was sich insgesamt existiert. Also, ich würde behaupten, dass du in China hervorragend hergestellte, mhm, Produkte bekommst. Also,
ich meine, die meisten Produkte, die wir benutzen, sind ja auch alles, die ganze Elektronik, die hier steht, ist in China wahrscheinlich gefertigt.
Ja, oder Japan oder so, ja. Ja.
Also das meiste kommt, glaube ich, aus China oder Thailand. In Japan kommt das wenigste, glaube ich, mittlerweile her von dem Zeug. Naja, wir müssen jetzt nicht auf die einzelnen Produkte
eingehen. Ja, also ich meine, das stimmt. Natürlich in China wird viel hergestellt, aber auch in Deutschland wird nach wie vor sehr viel produziert, mhm, und in Italien und auch in Frankreich. Aber also da gab es natürlich einen riesen Drain, also auch Technology Transfer Richtung Asien, weil banal Montagekosten günstiger, mhm, waren, hat man auch die Produktion dorthin geschickt und das war übrigens auch ein Riesenthema bei unserer Lampe. Man wollte diesen Anteil China so gering wie möglich halten, aber mir aus politischen Gründen, mhm, weil ich mit diesem Regime einfach überhaupt nichts anfangen kann. Mhm. Also mir ist es ja total recht, wenn, muss ja nicht jedes Regime gleich sein auf dieser Welt, aber es wird halt schwierig, wenn Staatsmacht irgendwie auch zum Beispiel so krass auf einem Markt irgendwie aktiv wird, dass alles verzerrt wird. Also da habe ich ein Problem mit China. Auch es ist aber nicht wegzudenken, man kann es auf jeden Fall reduzieren.
Ja, klar. Aber ist das ein Luxus, den du tatsächlich hast, dass du da so weit mitreden kannst dann auch? Also redest du mit dem Hersteller dann irgendwie oder wie
läuft
das?
Also bei Midgard ist es so, dass Midgard bewusst auf dieser Lampe auch Made in Germany draufsteht, mhm, schreibt, weil sie einfach, also weil es für Midgard ein Thema ist.
Und das ist ja auch ein Selling Point letzten Endes dann wieder.
Ja, aber nicht wegen der Qualität, die in Made in Germany so viel besser ist, sondern weil, glaube ich, einfach die mehr und mehr Menschen einfach sensitiv sind. Also, mhm, zum Beispiel heute zum Beispiel auf ein Elektroauto umzusteigen, auf Elektrostrom, jetzt mal nochmal, wo auch immer die Energie herkommt, ist ein anderes Thema, aber ja auch zunehmend aus Windkraft und Solar, da ist ja auch schon viel passiert, ist es auch auf jeden Fall einfach ein Politikum, was Russland zum Beispiel anbelangt. Mhm. Also je mehr Erdgas wir verpulvern, desto mehr sind wir abhängig davon und deswegen, desto weniger kannst du eigentlich auch irgendwie deine Meinung sagen, weil wir einfach abhängig sind.
Ja, das wird total spannend in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Das wird
mega spannend.
Weil, wie du sagst, man bewegt sich natürlich, ja, ich meine, du bewegst dich auf so einen Abgrund zu letzten Endes, wo du halt weißt, irgendwann müssen wir halt einfach machen, was gesagt wird, weil wir brauchen das Zeug immer noch, wir haben nicht rechtzeitig umgestellt und wir haben keine andere Möglichkeit mehr, an irgendwas ranzukommen. Dann wird natürlich Kacke am Dampfen.
Ja, aber ich sehe es insgesamt eigentlich gar nicht so negativ. Ich meine, ich glaube, Europa ist in einem, also man muss sich das ja auch mal vorstellen, wo wir vor 30 Jahren mit Europa waren. Mhm. Also wie schnell hat denn sich das Europa eigentlich überhaupt, also der Zweite Weltkrieg ist jetzt gerade 75 Jahre her irgendwie und was ist denn bitteschön da alles schon passiert? Das ist ja alles gerade mal, also unsere Großmütter, die haben das, oder Eltern haben das alles noch erlebt, den ganzen Mist. Es ist noch nicht, ich meine nur, vielleicht erwarten wir auch einfach unglaublich viel, also vielleicht muss man auch ein bisschen oder?
Ja, schon. Ich meine, da holen wir jetzt ein bisschen weit aus, aber es stimmt schon. Aber ist ja okay. Ich meine, dafür sind wir hier.
Ausschneiden.
Nee, dafür sind wir hier. Aber ich meine, da kommen halt Vor- und Nachteile mit, weil einerseits ist es ja toll, ich meine, diese Erfolgsgeschichte Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, der Wiederaufbau und all das und was da geschafft wurde, ist ja auch, also ich weiß nicht, ob es das zu irgendeiner anderen Zeit irgendwo in der Geschichte bisher gab, dass das letzten Endes vor allem auch, eben wie du sagst, nicht mit so einem chinesischen Regime passiert ist, sondern letzten Endes in der Demokratie, ja. Das ist ja schon Wahnsinn, was da einfach passiert ist. Auf der anderen Seite haben wir halt in dieser ganzen westlichen Welt genau das Problem, was du eben beschrieben hast, diese Wegwerfgesellschaft, die sich da halt, die ja daraus resultiert hat, dass alles so im Überfluss da war, ja. Und ich meine, meine Oma, die hat halt noch irgendwie die Kartoffeln eingelagert unten im Keller, ja. Und ich meine, diese Denke ist halt einfach vollkommen weg. Heute ist halt, ich meine, deswegen kommt ja dann auch so diese Riesenpanik, dass es kein Klopapier mehr gibt und so ein Scheiß, ja. Und das ist ja total lächerlich, ja. Vor allem, wenn man auch mal drüber nachdenken würde. Ich meine, dass diese Ketten nicht abbrechen, ist ja vollkommen klar, ja. Aber das ist halt diese Wegwerfgesellschaft, diese Mentalität.
Aber da tut sich gerade, ich denke, also ich bin vielleicht jetzt auch ein bisschen heute zu optimistisch, aber...
Ja, das ist gut. Ich bin ein bisschen negativ generell, deswegen kannst du mich ein bisschen ausgleichen.
Ja, ich beschäftige mich damit und eigentlich zum Teil relativ detailliert und ich finde, wir hatten es vor vom Plastik. Also es ist mittlerweile so, dass eine Tonne Plastik kostet richtig viel Geld. Also nur mal so als Beispiel, Tonne Polyethylen, ja, das ist, oder Polypropylen, das ist das Zeug, aus ganz vielen Sachen hergestellt wird, kostet auf dem Markt so 2000 Euro neu. Mach mal ein bisschen mehr, mach mal.
Kannst du es in Relation setzen zu irgendeinem anderen Rohstoff, nur damit ich irgendein Verhältnis habe dafür? Ein Stoff, der für was Ähnliches benutzt wird? Im Idealfall?
Also eine Tonne, also...
Schwierig, ja.
Es ist schwierig, weil der, also...
oder die Preisentwicklung dann. Du sagst, jetzt
kostet Gewicht an sich, das hilft gar nicht so viel. Eine Tonne ist, also eine Tonne Kunststoff ist ungefähr so ein Würfel mit einer Meter Kantenlänge ungefähr. Also Meter mal Meter mal Meter. Das ist nicht so viel.
Ja, ja.
Und das Ding kostet 2000 Euro also für die Industrie im Einkauf, nicht für einen Kunden.
Ja. Kunde hat wahrscheinlich relativ wenig.
Und was jetzt interessant ist, wenn du eine Tonne sozusagen gesammelter Kunststoff, also rein, also aus dem gelben Sack zusammengeklaubt, der wird auch für einige hundert, also knapp 1000 Euro gehandelt. Das heißt, also da ist, das lohnt sich mittlerweile. Also es gibt mittlerweile einige Firmen, also in Deutschland, in Niederlanden, überall, die kaufen den Müll aus ganz Europa zusammen, Hausmüll, um ihn zu sortieren, weil die mittlerweile so effizient sind, die Sortieranlagen, dass sie quasi wieder, also Rezyklat quasi zu einem attraktiven Preis mit einer hohen Gewinnspanne irgendwie verkaufen können. Das ist jetzt gerade so am Werden. Also da gibt es positive Dinge auch. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, jeder Joghurtbecher, den man nicht wegschmeißt, ist besser, weil das kostet einfach Energie. Das ganze Rezyklieren, das kostet immer noch fast die Hälfte der Energie, die es kostet, einen neuen herzustellen. Das ist immer noch viel.
Ja.
Und wir haben noch nicht so viele Windkraftanlagen, dass wir da, und wir haben noch jede Menge Atomreaktoren in Europa rumstehen und Kohlekraftwerke. Also da ist schon noch, das kann man schon noch besser hinkriegen.
Ja, wobei bei den Atomreaktoren, ich meine, da ist ja immer die Diskussion jetzt, ob man da nicht eher dran arbeiten sollte, dass man das besser hinkriegt und eben auch mit der Entsorgung und sowas effizienter gestaltet. Ich meine, es gibt ja durchaus... Also ich meine, gut, ich reduziere, was ich halt irgendwie höre, ja, aber es gibt ja durchaus wohl auch irgendwie so Mikroreaktoren und solche Geschichten, die sehr effizient arbeiten und auf einem anderen Level und wo du auch deutlich mehr eben noch rausziehen kannst aus, also ich weiß nicht, ob da mit Mikroreaktoren, aber generell kannst du ja deutlich mehr noch rausziehen aus dem Uranium und auch was auch immer da benutzt wird, als das momentan der Fall ist. Und das Problem ist ja eigentlich der Abfall dabei, oder? Ich meine, das ist das größte Problem. Ich meine, die Gefahr halte ich für überschaubar eigentlich. Das heißt, es ist der Abfall letzten Endes.
Ja, gut, es gibt diese ganze Brütertechnologie und so weiter. Da ist ja viel geforscht worden. Also die Idee hinter der Atomkraft ist natürlich schon fantastisch. Aber der Abfall...
Ja, der Abfall ist halt das Problem. Aber wenn man da halt, ich meine, da gibt es ja, glaube ich, durchaus Leute, die dran arbeiten. Und ich Also ganz abgehakt ist, glaube ich, die Idee noch nicht. Und ich weiß zu wenig darüber. Es klingt so, als wäre es auch noch was, wo man vielleicht noch weiter forschen sollte.
Ja, aber ich vermute ehrlich gesagt, dass es eigentlich, also schau dir mal die Preisentwicklung für grünen Strom an. Das ist eine Kurve, die geht so nach unten.
Mhm. Aber haben wir da nicht das größte Problem, dass, dass du das halt nicht überall so produzieren kannst? Weil ich meine, selbst für Solar, du brauchst halt Fläche dann einfach und sowas. Das hast du halt nicht immer überall.
Aber,
du kannst den Strom ja nicht transportieren.
Ja, aber trotzdem muss man sich mal anschauen, dass jetzt mittlerweile in Deutschland fast die Hälfte des Stroms grün ist.
Mhm.
Also
echt,
die
ist das
Hälfte.
So? Ist das so?
Ja, das, ja.
Über die Hälfte.
Also circa die Hälfte, also also knapp unter der Hälfte, aber wir sind bei der Hälfte.
Das sollte besser kommuniziert werden, das ist ja voll die Erfolgsgeschichte eigentlich. Und ja, ich weiß nichts
schon,
davon.
Ja, also es wird, es ist so, dass an manchen Tagen, wenn die Sonne scheint und der Wind geht, eigentlich der Energie, also gerade jetzt im Corona-Jahr ist auch weniger verbraucht worden, da hat man schon fast 100% quasi aus erneuerbaren Energien gewinnen können. Es ist natürlich ein paar Tagen und so weiter, aber schau die Statistik mal genau an. Also, aber da darf man nicht vergessen, also die Produktion wird wirtschaftlicher, der ganze Verbrauch, also Glühbirnen sind weg. Also das sind alles kleine Bausteine, aber auch zum Beispiel Fernseher. Ich meine, so ein alter Fernseher, der eine Röhre drin, der hat einfach wirklich viele 100 Watt gebraucht. Ich meine, heute ein iPad, das braucht halt fast nichts. Dafür haben wir natürlich wieder dann irgendwie jede Menge Stromverbrauch über das, also quasi über das Streaming, aber solche Server stehen ja auch dann oft zum Beispiel in der Nähe von Wasserkraftanlagen und so weiter. Also
häufig stehen sie vor allem irgendwo, wo es kühl ist, oder? Weil du ja,
auch, ja.
Die Kühlkosten halt eben ja auch einsparen willst.
Ja.
Also schon ein massiver
Punkt. Speziell, also da habe ich jetzt, also da fehlen mir vielleicht auch die ganz, also die detaillierten Informationen, aber also grundsätzlich ist es aber einfach so, dass das nicht nur alles in die falsche Richtung läuft.
Ja,
das ist eigentlich, glaube ich, das, was ich damit sagen will. Also noch jede Menge Luft nach oben, aber es gibt auch durchaus gute Geschichten. Und ich vermute, dass wenn man es geschickt anstellt, man eigentlich ohne Atomstrom auskommen kann. Also ohne Atom und ohne fossile Energie. Ich denke, es ist technisch machbar.
Mhm. Und ja, das wäre, ich meine, wäre wahrscheinlich das, wo wir hinstreben sollten, wenn das möglich ist tatsächlich.
Ja. Aber mir völlig klar, dass das Thema total ambivalent ist, weil es wird, wenn jemand sagen, ja okay, aber Wasserkraft, die ganzen Stauseen, was hat das wiederum für Auswirkungen? Mhm. Und also da, es gibt...
Aber deswegen wäre halt Solar und Wind das ja irgendwie so das, wo man drauf hofft und baut, oder?
Genau.
Ja. Aber zu den Serverfarmen kann ich tatsächlich eine also ich fand es zumindest lustig, die Geschichte. Ich habe in Thailand mal jemanden kennengelernt, der eine Bar hatte, und zwar ein Schwede, und der hat sich dann irgendwie überlegt, er wollte Bitcoins minen. Ich weiß nicht, ob du das Prinzip kennst.
Du
stellst einen Rechner auf und der rechnet einen Code durch, und wenn das lang genug gemacht hat, hast du halt einen Bitcoin. So war das halt früher. Und der hat sich das schon überlegt, als der ganze Craze dann irgendwie schon war und es irgendwie 30.000
Dollar
war.
Das wird immer teurer, das ist halt immer schwieriger, weil die Bitchain halt immer Blockchain immer länger wird. Ja.
Genau, aber er war total ambitioniert und hat gedacht, er macht es gleich auf einem großen Niveau und sowas, und hat in Thailand gelebt und hat dann auch tatsächlich angefangen, irgendwo wollte sowas aufbauen, hat das allerdings dann auch in Südostasien angefangen und hatte völlig nicht bedacht, dass eben von so einem Rechenzentrum die größten Kosten sind wohl Kühlkosten. Das heißt, wenn du es irgendwo in Südostasien machst, hast du von vornherein einfach verloren, weil das kannst du einfach nicht zahlen. Das kannst du gar nicht generieren. Aber ich fand's ziemlich witzig. Das merkt man, wenn man Barbetreiber in Thailand ist, sollte man vielleicht nicht zu ambitioniert sein in seinen technischen. Naja, aber es war sehr witzig.
Hauptsache das Bier ist kalt.
Hauptsache das Bier ist kalt, genau. Ja. Aber du, völliger Themenwechsel, aber ich fand es ganz interessant, ich habe das irgendwo gelesen, du hast ja auch einen Wikipedia-Eintrag und alles, du bist der Famous. Du warst in Indien mal ein Jahr lang, vor deinem Studium, glaube ich sogar, oder?
Ja,
und zwischendrin. Hast du Möbel gebaut, steht zumindest auf Wikipedia, glaube ich.
Ja, also die Geschichte ist so, dass ich während meiner Schreinerlehre mit einem... Also
die Schreinerlehre war davor?
Schreinerlehre war nach meinem Abi.
Mhm.
Direkt. Und habe in dieser Zeit mit einem Inder zusammen gelebt. Also praktisch die ganze Lehre hindurch. Zigmal umgezogen, aber immer zusammengeblieben. Und wir haben uns sehr gut angefreundet. Tarek. Und wir sind nach wie vor... sehr, sehr gute Freunde.
Mhm.
Und dann war die Lehre halt irgendwann mal vorbei und Tarek ist wieder zurück nach Indien und sein Vater hatte eine Schreinerei in Indien und sein Job als sozusagen Junior war, die Familie hat von ihm erwartet, dass er jetzt die Schreinerei auf Vordermann bringt und zwar so nach...
Mit seinem deutschen Wissen jetzt.
Genau, das ist der ganze Plan gewesen. Und das ist, by the way, auch eine deutsche Erfolgsgeschichte. Also da gibt es sehr, also Deutschland hat tatsächlich in dem Maschinenbau und in diesem Handwerk sehr viel auch davon profitiert, meines Erachtens, dass sie Leute ausbilden aus von überall her, weil die alle wieder zurückgehen und dann, wie es da auch war, bei Tarek natürlich deutsche Maschinen kaufen wollten.
Mm. Ah, okay, verstehe. Ich habe gerade gesucht, wo das für Deutschland eine Erfolgsgeschichte ist.
Ja, doch, also weil dann so sind, dann hat natürlich die deutschen Maschinen kennengelernt, also dann wollte er die nach Indien bringen und ich habe ihm dann geholfen, diese Maschinen zu kaufen, sie auseinanderzubauen, in Seekontainer zu verpacken und dann haben sie auf dem Weg nach Bombay geschickt und dann hat mich Tarek gefragt, ob ich dann auch mitkommen würde, es wieder auszupacken und aufzubauen und auch dann ihm zu helfen, die dortigen Handwerker so ein bisschen zu trainieren, damit sie mit den Maschinen umgehen können und so sind wir dann gleichzeitig zusammen nach Indien aufgebrochen und er hat seine Familie seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Also ein riesen Wiedersehen. Also, und ich bin halt so mit reingerutscht. Ich war dann vom Tag 1 in der Familie.
Voll
also,
integriert. War das in Bombay selbst?
Ja, in Bombay angekommen und ich kann mich nur erinnern, wir sind angekommen mitten in der Nacht, abgeholt worden von seinem Onkel mit dem Auto und sind in der gleichen Nacht noch irgendwie in die Stadt Bombay reingefahren. Also das ist ja eine Mords. Und da ging es zu. Also ich hatte ja gar keine Ahnung, was eigentlich Asien bedeutet. Aber ich hatte irgendwie überhaupt null Abwehrreflex. Ich habe das wirklich, also die ganze Familie hat auf ihn gewartet und diese kleine Wohnung von seiner Schwester in Bombay, und Bombay ist scheiß teuer, damals schon scheiß teuer gewesen, war voller Menschen. Mhm. Überall war jemand gelegen. Und wir haben es einfach dazugelegt. Und ich habe gedacht, also ich meine, kommt man aus Europa. So,
also ihr habt so richtig auf dem Boden gepennt oder wie?
Und als Gast hat man noch ein frisches Bett und dies und das und vielleicht auch noch ein eigenes whatever. Nee, alle auf einen Haufen. Ich kannte die gar nicht. Am nächsten Tag aufgewacht und dann halt irgendwie zwischen anderen Leuten aufgewacht. Und das war
haben die alle Englisch gesprochen oder wie?
Ja, alle Englisch. Und dann sind wir irgendwie Mittagessen gegangen und Abendessen gegangen und ich habe halt irgendwie das von zu Hause aus. Bub, impfen, nimm die Malaria-Tablette. Und ich so auch. Ich habe mich also gegen nichts impfen lassen und habe keine Malaria-Tablette mitgenommen, weil ich da total auf meinen Freund vertraut habe und gesagt, und irgendwie auch gemerkt, was wir da für eine bescheuerte westliche Vorstellung haben von der angeblichen dritten Welt, ja. Und habe mir gesagt, okay, wenn ich da runterfliege, ich mache das einfach so wie alle anderen auch und bin halt dann auch halt dem gleichen Risiko ausgesetzt, weil so ist es halt in meinem Leben. Und
aber solange man das weiß, dass man eben sagt, okay, ich bin halt demselben Risiko ausgesetzt, aber gerade sowas wie Malaria, muss man ja auch sagen, da hat man immer so eine Vorstellung hiervon. Aber Malaria kannst du unter einem normalen Mikroskop erkennen und dann behandeln mit Tabletten.
Ja. Also es kann schon blöd ausgehen mit Malaria, aber wir haben auf jeden Fall natürlich auch irgendwann mal meinen Durchfall bekommen. Und natürlich auch den Anschiss von der Familie, weil ich halt irgendeinen Straßenessen gegessen habe,
wo allen anderen klar war,
nicht essen. Genau, das macht man halt einfach nicht, ja. Also ich meine, da braucht man halt einfach ein Immunsystem wie ein, keine Ahnung.
Pferdemagen.
Aber bei diesem Straßenessen, die Tarek kannte natürlich, die wissen ganz genau, bei welchem man es kaufen kann und das ist fantastisch.
Das war ja hier früher genauso, man wusste auch, zu welcher Dönerbude man gehen kann und zu welcher nicht.
Genau, also ich kann ja eins sagen, das Essen dort, du kannst dich, Wahnsinn.
Ich habe mich noch nie nach Indien getraut, ich habe sehr viel Respekt davor.
Super, super. Aber gut.
Das ist mein Lieblingsessen, glaube ich, allein das würde mich schon hintreiben und ich bin sonst mal nur irgendwo in Asien, Kambodscha und sowas gewesen.
Und das ist aus dieser Reise ist dann eine sehr lange Reise geworden, ich bin dann erstmal mehrere Monate da geblieben und dann bin ich kurz zurück und dann wieder her und hatte dann irgendwie einen Zivildienst, der gemacht eine Schwerstbehindertenbetreuung. Die war so ein...
Wie lange war der bei dir noch? 12 Monate?
Nee, 14 oder 16. 16. Und der war so... ich habe da so viel Überstunden aufgehäuft, weil ich ja 24-Stunden-Betreuung, also 24-7 gemacht habe.
Da hast du ja aber auch nicht den leichtesten Job rausgesucht.
Man es sucht sich ja doch raus, glaube ich, den schwierigsten. Ja.
Also ich, aber wolltest du das tatsächlich?
Also wenn ich schon Zivildienst mache, dann wollte ich natürlich was machen, was irgendwo, also ich wollte es schon spüren.
Das ist sehr lobenswert. Ich muss sagen, ich habe das absolute Gegenteil gemacht. Ich habe den einfachsten Job rausgesucht, den ich gefunden habe.
Nee, das ist einfach, nee, ich wollte es spüren und ich habe dann einfach wirklich, ich war dann irgendwie bei einem, sozusagen beschäftigt, der eine Vollzeitbetreuung brauchte, also Ralf, hatte einen Muskelschwund und der war schon sehr weit fortgeschritten. Der war im Rollstuhl und konnte auch nicht mehr alleine essen und also gar nichts mehr. Der musste vom Zähneputzen bis Toilette gehen, bis im Bett umdrehen, damit man nicht bettlägig wird. Also du schläfst auch nicht. Du bist die ganze Zeit mit so einem, du hörst immer, so schläfst und dann musst du wirklich zigmal Nacht raus und den umdrehen. Also
du warst das bei ihm zu Hause.
Ja, ja, klar.
Und du hast also, dann da auch gepennt und hast.
Ja, ja, zu Hause. Ich bin 24 Stunden da gewesen. Und also, ja, bis. Irgendwann ist mir langweilig geworden. Der war sehr intelligent. Der Ralf war wirklich super. Ich habe von ihm super viel gelernt, weil der hat Filmwissenschaften studiert und ich habe von ihm einfach viel.
Ciao. Ah, du musst.
Ja. Ich habe die Uhr im Blick.
Okay.
Der hat Filmwissenschaften studiert und habe dann, ich glaube, da einfach echt eine Nachhilfestunde bekommen von ihm. Also was das ganze Thema Film und Kino und Ding anbelangt und auch Musik war super, super drin, informiert und ich glaube, ich habe auch da zum Kochen, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, wirklich so viel selbst zu kochen, aber es war sicherlich auch eine Zeit, wo ich mich damit stärker beschäftigt habe und insgesamt einfach, Ralf hat mich einfach schon so spüren lassen, dass ich zwar vielleicht physisch bei mir alles funktioniert hat, aber im Kopf er wirklich fit war. Also und da war es ihm wirklich wichtig, dass er irgendwie.
Aber das ist ja auch eine tolle Lektion, das ist ja gut, die mal mitzukriegen. Also,
und irgendwann habe ich ihn dann mal mitgenommen zu meinen Eltern. Das war ja alles Baden-Württemberg, alles in Stuttgart. Mhm. Und bin dann irgendwie mit dem Auto nach zu Freising gefahren und habe ihm gesagt: Du weißt was, wenn wir jetzt eh bei dir 2 Wochen bin, komm doch mal mit zu mir. Und dann habe ich ihm so die Werkstatt gezeigt und bei meinem Vater, bei meinen Eltern und habe dann halt irgendwie angefangen, eine Einrichtung für ihn zu bauen. Mhm. Weil es für mich hat es mehr Spaß gemacht und meine Mutter war und meine Eltern alle waren mit eingebaut und das war dann auch echt total super. Mhm. Anyway, und so ist es, dass zwischendurch dann immer monateweise nach Indien geflogen und ich hatte dann auch eine lange, lange, lange Zeit eine indische Freundin.
Ach, du bist dann immer hin und her noch?
Ja, ja, genau. Ich bin wirklich, also ich hatte auch eine eigene Wohnung in Bombay, also
Was für ein Zeitraum ging das dann so?
3 Jahre.
Wow, okay.
Oder länger sogar.
Also hast du immer ein bisschen was sprechen, die Marathi?
Marathi und Hindi und Englisch.
Bisschen was aufgeschnappt?
May Hindi, nay Bolta.
Okay. Ja, bitte.
Nein, ich kann zählen und auch so, man schnappt es auf und es ist eigentlich, aber in Indien spricht wirklich ab einem gewissen Ausbildungslevel jeder Englisch. Ja.
Und auch ein wunderschönes Englisch, muss man sagen. Also
genau.
Das darf man nicht mehr machen, das ist Cultural Appropriation. Das dürfen wir nicht mehr machen.
Ja, das ist schade eigentlich, weil eigentlich, glaube ich, ist es ja immer nur so blöd, weil es so belegt ist, weil die Leute halt einfach verarscht werden. Das ist nicht schade, weil eigentlich ist
es ja total. Ich finde es so eine schöne Geste.
Ja, ich auch. Und ich finde das auch so lustig, weil es so ironisch ist, weil es genau das Gegenteil ist, was man eigentlich von uns kennt.
Ja, nein, ja.
Ich bin auch ein großer Fan von. Ich habe natürlich einen total indischen Akzent mir angewöhnt in Indien. Das sagt ja wirklich komplett.
Und hast du den bis heute noch?
Nein, ich glaube jetzt nicht mehr so.
Du hast ihn neulich, stimmt. Ich habe von dir nämlich einige, ich habe von dir ein paar Interviews, und nicht Interviews, aber irgendwas angeschaut. Und das ist alles auf Englisch. Man, das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass irgendwas von dir auf YouTube auf Deutsch ist, habe ich den Eindruck. Und dann, wie lange hast du noch Zeit?
Ja, wir können schon noch ein bisschen was machen, aber irgendwann muss ich mal hier die Kinder verwirfen.
Dann erzählen wir doch noch, oder ich habe 2 Fragen. Erstens, du warst bei Assistent bei Richard Sapper und Konstantin, den Gricic. Namen versorgt, Gricic, gell?
Ja.
Und Also Richard Zappa lebt ja leider nicht mehr, wenn ich das richtig
verstehe. Er ist vor letztes Jahr gestorben. Mhm. Ja.
Aber eigentlich seid ihr drei ja jetzt so im deutschen Industriedesign-Pantheon eigentlich recht weit nach oben geklettert, oder? Also es war ja irgendwie so ein, war das so eine Kaderschmiede, durch die du da durchgegangen bist?
Also Zappa hat, glaube ich, einige Leute, also ich habe in Stuttgart studiert, also an der Akademie der Bildenden Künste, und an der Schule hat Richard Zappa unterrichtet, und ich denke, Zappa war ein super Lehrer. Mhm. Und also mich hat Zappa unglaublich beeinflusst, aber ich bin nach Stuttgart gekommen, nicht mit dem perfekten Wissen über Industriedesign und wer jetzt wer ist und alles, also nein. Ich bin mit einem, ich habe diese Schule kennengelernt durch Zufall. Ich bin meine Chefin, also da, wo ich meine Schreinerlehre gemacht habe, die ist Architektin von, sie ist Schreinerin und Architektin gewesen, an der Akademie auch studiert. Und ich bin über sie über einen Botenjob an die Akademie gekommen. Ich habe was abholen sollen.
Ach, wirklich?
Naja.
Und du bist häufig mal hängen geblieben, in Thailand, in der Akademie.
In
Indien.
Ja, genau. Ich bin dann irgendwie in diese, es war irgendwie Arno Fotterlers Klasse, irgendwie ein Modell abholen sollen von irgendeinem Bett, keine Ahnung. Und auf der Suche nach dieser Klasse Arno Fotterler bin ich irgendwie bei den Industriedesignern irgendwie und bei den Bühnenbildern irgendwie vorbeigelaufen und bin dann in diese Zimmer rein und habe mal einfach reingeschaut, was die so machen und habe dann einfach mit den angefangen ein bisschen zu reden und gefragt, was macht ihr denn da? Und die haben da tatsächlich Haarföhn entworfen und Kopiermaschinen und so und Fahrräder und Dampfmaschinen und so. Und aber es ist mir sofort klar geworden, was das Potenzial dahinter ist, für mich. Also gestern bin ich in die Werkstätten, habe auf dem Weg dahin Glaswerkstatt, Glasbläser, Metallguss, Keramikwerkstatt.
Auf einmal haben sich völlig neue Möglichkeiten für dich aufgetan.
Okay, also verstehe. Aha. Und das war so eine Saat, die da irgendwie, die ging da nicht mehr aus. Also das, ich habe dann meinen Eltern kundgetan, dass ich das mit diesem Architekturstudium lasse, was mein ursprünglicher Plan war. Und dann sind die also umgehend nach Stuttgart gefahren und haben mich mal konsultiert und mich befragt, was das jetzt für ein Plan ist.
Aber fanden die es nicht gut? Weil ich meine, das war ja eigentlich dem Familien näher.
Ja, aber das hatten die nicht so gesehen.
Okay.
Aber die wussten schon irgendwie, dass ich natürlich nicht wirklich von irgendwas abzubringen bin, wenn ich mir was. Also ich habe es mir überlegt, aber ich. Die haben es auch nach dem Wochenende was geklärt. Also es hat sich dann, es war akzeptiert. Mein Vater hat sowieso da keinen Druck ausgeübt, aber mir ist im Nachhinein, ist wirklich Jahre später erst klar geworden, was das für meine Eltern bedeutet hat. Mhm. Also mich da aus dieser Nummer rauszuschummeln mit diesem Betrieb, mit all den Angestellten und dem Holzlager und den Maschinen und der ganzen Mist. Also,
aber da hattest du dich doch schon rausgeschummelt zum Architekturstudium, oder?
Das Architekturstudium wäre quasi sozusagen so das Mittel zum Zweck gewesen. Also der Architekt ist ja nicht, der Architekt arbeitet eigentlich im Schulterschluss mit Handwerkern. Also da kann man sehr leicht
Der Plan wäre gewesen, dass du nochmal in das Familiengeschäft dann.
Ja, also im Grunde genommen ist es quasi der Architekt ist quasi der normale Businesspartner von ganz vielen Handwerkern. Mhm. Also der plant, was die Leistung des Handwerkers dann ausmacht. Und der Handwerker plant sehr viel im Detail, was der Architekt gar nicht kann. Und zwar zumindest die Stärke meines Vaters. Und es war so, es hat sich für mich da irgendwie logisch angefühlt und habe ja auch irgendwie in Stuttgart tatsächlich während meiner Lehre, jede freie Minute bin ich an die FH und auch später an die Uni und habe das so mich einfach dazugesetzt in die Vorlesungen. Und so habe ich dann auch an der Akademie gemacht. Mhm. Aber da war ich dann, also das hat sofort gezündet. Und jetzt aber, anyway, also Zappa war so habe ich Zappa kennengelernt, erst über diesen Zufall. Und dann ist mir erst klar geworden, was das eigentlich für ein genialer Typ ist. Mhm. Und der war auch so voller Humor. Und insgesamt war diese Stimmung an der Schule super. Und also es waren so schöne 6 Jahre, unglaublich. Und in dieser Zeit, als ich dort studiert habe, bin ich dann ja noch als zu Konstantin. Ja, ich habe gar nicht so lange in Stuttgart studiert, nur so 3 Jahre in etwa, und bin dann nach München abgezischt. Habe quasi das Studium quasi von München aus fertig gemacht, während ich bei Konstantin gearbeitet habe.
Aber du warst in Stuttgart noch eingeschrieben, hast da
das Studium. Okay. Und das ist eben so eine Freiheit, die man damals zumindest ohne weiteres hatte. Also ich musste nicht anwesend sein. Ich habe meine Scheine dann irgendwie remote gemacht, also von München aus. Und habe beim Konstantin 3 Jahre gearbeitet, ja. Und habe dann aber Diplom mit allen anderen zusammen gemacht aus meinem Jahrgang.
Okay.
Und also wir sind dann also gemeinsam, wie wir angefangen haben, wir alle gemeinsam fertig gemacht in einem Jahrgang.
Also das heißt, du warst schon immer recht driven.
Ja, aber das kommt natürlich wirklich vom Hundertsten ins Tausende, aber das liegt auch daran, natürlich an der Familie, wo ich herkomme. Also mir war klar, dass ich da eigentlich jetzt dieses Familienunternehmen quasi irgendwie aufgebe. Also bedeutet auch eine gewisse Verpflichtung. Mhm. Also ich habe irgendwie mich verantwortlich gefühlt für...
wenn du jetzt was anderes machst, dann musst du es auch richtig machen.
Dass es auch irgendwie passt, ja. Und ich habe es wahrscheinlich sehr stark auch mit dem handwerklichen Verständnis angefangen. Mhm. Also und dann hat es mich auch einfach wahnsinnig interessiert und es mir so viel Spaß gemacht. Da ist ja Arbeit dann nicht schlimm. Also ich weiß nicht, wenn man denn das gerne tut, dann ist das gar nicht irgendwie, das ist dann schwierig. Ist auch heute noch so, dass ich bin dann zwar manchmal total fix und fertig am Abend, weil wirklich voll war, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie es nicht gern gemacht habe.
Ja, das kenne ich.
Bin dann auch irgendwie bei den Kindern oben und denke mir, und die sagen mir auch so, hey Papa, wie lange arbeitest du? Und ich denke mir so, oh echt, habe ich gearbeitet?
Aber die Grenze verfließt halt so zwischen Arbeit und einfach dem, was man tut.
Das ist halt keine Arbeit mehr in dem Sinne. Das ist ja auch bei uns im Job im Grunde genommen das, warum man eigentlich, was die große Gefahr ist, dass man auch dafür vergisst, auch Geld zu verlangen. Und das vergessen viele und deswegen, glaube ich, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Da muss man wirklich...
War das bei dir auch mal der Fall oder hattest du schon eher auch den Business-Aspekt?
Also sagen wir es mal so, ich habe zumindest von zu Hause gelernt, dass man für seine Arbeit eigentlich bezahlt wird. Mhm. Das war nicht schlecht. Aber beim Design ist es so, dass man oft sehr spät erst für seine Arbeit bezahlt wird, weil er ähnlich wie ein Schriftsteller eben eine Arbeit abliefert, eventuell Jahre davor investiert in ein Buch und dann über die Tantiemen sozusagen profitiert. Und diese Zeit muss man überbrücken. Mhm. Und wenn man sich jetzt so ein Studio anschaut, ich meine, wir sind jetzt irgendwie so im Team 8 Leute, circa, ja, 8. Ich meine, jeder seine monatlichen Bezüge irgendwie sich rauszieht, dann plus Miete und. Ja, das sind halt fünfstellige Beträge. Ja,
das ist halt eine Riesenverantwortung, die du dann auch trägst einfach.
Richtig, und die gehen da raus und die, summiert es mal auf 5 Jahre in etwa und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was denn da für eine Summe an Investitionen eigentlich immer irgendwie quasi vorhergetragen wird. Aber das ist das, was uns im Grunde genommen eigentlich limitiert.
Aber war das Problem nur am Anfang? Ich meine, im Idealfall hast du es ja nur am Anfang einmal das Problem und danach
diese 5 Jahre,
hast du was Laufendes.
Nee, du arbeitest ja weiter. Also das
ist aber du lebst ja dann in den nächsten 5 Jahren, wo du wieder was machst, lebst du eigentlich von dem, was du davor dann gemacht hast, wo jetzt dann das Geld reinkommt, oder? Im Idealfall.
Ja, aber 5 Jahre bleiben 5 Jahre. Dein Studio wird immer größer, eventuell.
Ach so, deswegen, wegen dem Wachstum meinst
du. Das wächst, aber auch diese 5 Jahre, nach 5 Jahren kriegst du praktisch das erste Mal Geld von etwas, was du vor 5 Jahren angefangen hast
zu machen. Nee, aber das meine ich auch. Am Anfang ist es natürlich, aber hattest du zwischendrin dann auch nochmal irgendwie so Trockenperioden oder ist es seitdem eigentlich ganz gut gelaufen, nachdem du
insgesamt ist bei mir super gelaufen. Ich will mich an keiner Stelle beschweren. Es gab schon mal so wirklich so Durchstrecken, zum Beispiel, jetzt ganz ehrlich, als ich jetzt in Wien angefangen habe, da den Fachbereich zu übernehmen.
Das war vor 3 Jahren oder so, oder?
Vor 3 Jahren. Und ich hatte ja vorher schon über 10 Jahre eine Professur, also an verschiedenen Stellen. In Wien war es anders, weil in Wien war das einfach mit dem ganzen Fachbereich verbunden und hat mir auch plötzlich eine andere Perspektive gegeben. Also es geht nicht darum, eine kleine Klasse von, was ich, 15 Leuten über ein Projekt zu betreuen, sondern es ging darum, einem ganzen Fachbereich irgendwie so eine Art von einer Perspektive zumindest mal, nicht zu geben, sondern an der Perspektive, sagen wir mal, mitzuarbeiten, mhm. sie mitzubestimmen. Und dann schaut man natürlich schon nochmal ganz anders hin. Und das hat man gemerkt im Studio, dass die Energie abgegangen ist. Mhm. Und das...
Und hast du den Prozess jetzt auch besser gelernt,
ja,
sodass
ja,
du...
Ja, ja. Nee, das, also immer, ich glaube immer im Zweifelsfall die Flucht nach vorn antrete, denn muss man halt einfach gucken, also man kann sowas ja immer nutzen, auch um zu wachsen. Also mhm. man kann dran eingehen oder man kann dann irgendwie zurückschrauben. Es wäre auch echt eine Möglichkeit gewesen, aber ich habe es versucht, dann immer irgendwie nach vorne irgendwie anzugehen. Wir haben jetzt, denke ich, ein super Team und Eva hast du ja kennengelernt, aber auch Sveva, die jetzt seit einem Jahr irgendwie auch mit der ganzen Kommunikation sich da mehr und mehr mit irgendwie also reindenkt und das ist ja alles irgendwie, ja, also es ist halt echt ein Teamwork bei uns, also jeder macht sein Ding und ich bin manchmal so der Außenminister, aber im Grunde genommen, also auch zum Beispiel Dominik oder so, mit dem, der ist seit 15 Jahren hier. Lina hat hier als Praktikantin angefangen und hat dann relativ schnell auch gleich so an einem Projekt wie Midgard Einu gearbeitet und die hat sich da total, also einen super Job gemacht.
Mhm. Ja, von außen kommt das oft natürlich nicht so rüber. Naja, ist halt die Galionsfigur ist halt da.
Ja, aber das muss man ganz klar sagen, das ist ein ganz, ganz...
alleine könntest du es halt natürlich nicht machen.
Nee, bin ich auch total langweilig.
Nee. Du, aber du hast dir zu viel Zeit genommen und du wirst bestimmt ein bisschen Zeit mit deinen Kids haben.
Das ist noch eine wichtige Frage. Denn,
ja. Du, ich glaube, ich habe nicht eine Frage gestellt von den Karten, die ich hier drauf hatte und ich bin absolut happy damit. So ja, mag ich es am liebsten, wenn wir uns einfach unterhalten.
Es ist halt irgendwie, ja.
Genau so soll es sein. Und vielleicht treffen wir uns irgendwo auf einen Kaffee und dann stelle ich dir privat die Fragen, die ich aufgeschrieben hatte. Oder?
Genau.
Okay.
Super.
Danke dir.
Danke dir auch.
Perfekt.
Ciao, ciao.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren, ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du wie immer direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mire, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.